Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Gefährlich sind die Folgeerkrankungen. Die Diagnosestellung bedeutet meistens relativ viel Motivation, seine Lebens- und Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Innerhalb weniger Monate kann ein schwer entgleister Typ-2-Diabetiker eigentlich schöne Werte erreichen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin diesmal wieder die hier die Fragen stellt. Wir reden hier in diesem Podcast ja ganz gerne über sogenannte Volkskrankheiten, also jene Krankheiten, die besonders viele Menschen mittlerweile betreffen. Volkskrankheiten werden auch deshalb oft so bezeichnet, weil sie sich verändern, weil sie mehr werden oder weil man vielleicht auch mehr in der Forschung erreichen kann. Und deshalb reden wir heute über genau so etwas, was besonders viele Leute mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen, betrifft. Und das ist das Thema der Diabetes. Ganz viele haben davon gehört, ganz viele wissen vielleicht ein bisschen etwas, dass es verschiedene Typen gibt, dass es unterschiedliche Behandlungen gibt, aber heute wollen wir ganz tief eintauchen und mal von Grund auf klären, was denn da dahinter steckt und natürlich auch, was für Therapiemöglichkeiten es gibt. Ich freue mich über meinen Gesprächspartner, der mir jetzt gegenüber sitzt. Er ist Leiter der Abteilung für Innere Medizin im Krankenhaus Rohrbach. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Ebner.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Diabetes, das ist ja wirklich so ein Schlagwort, das begleitet uns so, man liest immer wieder mal was drüber, man hat irgendwann einmal kapiert, okay, da gibt's Typen, man denkt irgendwie an Spritzen, Nadeln oder irgendwelche, diese Dinge auch immer ganz gerne. Klären wir doch mal das Grundsätzliche. Was versteht man denn unter Diabetes im Volksmund, Zuckerkrankheit, also was sind denn da wirklich so die grundlegenden Dinge, dass wir mal ergründen, was ist denn das überhaupt?
Ja, Diabetes ist die Zuckerkrankheit, die Krankheit, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Blutzucker erhöht ist. Wenn man es ganz genau betrachtet, dann spricht man von Diabetes, wenn ein nüchtern Blutzucker an zwei aneinanderfolgenden Tagen über 126 liegt oder ein nicht nüchtern Blutzucker über 200 Milligramm pro Deziliter, verbunden mit typischen Symptomen der Überzuckerung, wie zum Beispiel ausgeprägtes Durstgefühl, häufiges Harnlassen, insbesondere in der Nacht, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsverlust, Sehstörungen. Aber es gibt zahlreiche Symptome des hohen Blutzuckers.
Und da sind wir schon ein bisschen auch in der Ursachenforschung. Ja? Woher kommt denn das überhaupt? Was spielt eine Rolle, dass man überhaupt immer sagt, okay, das verändert meinen Blutzuckerspiegel offenbar so eklatant?
Naja, die Schlüsselrolle spielt ein Hormon, das ist das Insulin. Insulin ist das einzige Hormon in unserem Körper, das in der Lage ist, den Blutzucker zu senken. Es gibt viele andere Hormone, die genau das Gegenteil bewirken, aber Insulin ist tatsächlich das einzige Hormon, das in der Lage ist, den Blutzucker zu senken. Und dann muss man unterscheiden nach Art der Zuckerkrankheit. Ja, es gibt insgesamt 4 Arten der Zuckerkrankheit, die eigentlich per se fast unterschiedliche Erkrankungen sind, nur die gemeinsame Endstrecke, nämlich der hohe Blutzucker, der ist der gleiche.
Also man kann nicht alle in einen Topf werfen.
Das macht kann man so nicht ganz und ganz auch genau. Die Behandlung in weiterer Folge ist zum Teil eine sehr unterschiedliche.
Na dann deklinieren wir es doch mal durch.
Gut, es gibt den Typ 1 Diabetes. Ja, das ist früher sagte man der jugendliche Diabetes. Darf man heutzutage nicht mehr sagen, aber tatsächlich ist es eher die Diabetesform, die im jüngeren Alter auftritt. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass durch einen Autoimmunprozess die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren, das sind die sogenannten Beta-Zellen, aufhören zu arbeiten. Also tatsächlich ist Typ 1 Diabetes eine Autoimmunerkrankung. Wir kennen auch andere Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Rheumaerkrankungen, viele andere auch. Oft gehen die sogar Hand in Hand. Folge ist, im Körper wird kein Insulin produziert, somit fehlt das blutzuckersenkende Hormon und der Blutzucker ist erhöht. Dem Körper fehlt Insulin und das daraus resultiert auch, dass die eigentlich die einzige Behandlungs- Option eine Insulintherapie ist. Typ 2 Diabetes. 90% der Diabetiker sind Typ 2 Diabetiker, weil das ist tatsächlich die Volkskrankheit, von der wir immer sprechen. Was passiert beim Typ 2 Diabetes? Insulin wird produziert in der Bauchspeicheldrüse und sogar in ausreichenden und manchmal übermäßigen Mengen, aber das Insulin wirkt nicht ausreichend an den Körperzellen. Insulin bewirkt er vor allem auch an der Muskelzelle, weil Muskel braucht Zucker als Energie, als Treibstoff. Und hier bewirkt das Insulin, dass überhaupt der Zucker vom Blut hineinkommt in diese Muskelzellen. Die Bauchspeicheldrüse bemüht sich dann im Lauf der Entstehung dieser Krankheit, das wettzumachen und produziert immer mehr und mehr Insulin. Aber trotzdem, die Folge wird dann sein, und das ist oft ein jahrzehntelanger Prozess, dass der Blutzucker erhöht ist. Hier ist die Therapie eine ganz andere. Hier versuchen wir sehr lange mit Tablettentherapien. Aber es kann durchaus sein, nach 15, 20 Jahren Diabetesdauer, dass auch die Bauchspeicheldrüse beginnt zu streiken und produziert weniger Insulin. Und auch dann kann es sein, dass ein Typ-2-Diabetiker Insulin spritzen muss.
Also das ist diese ganz, ganz große Gruppe, Diabetes Typ 2.
Genau. Und hier spielt ja das Übergewicht eine ganz, ganz große Rolle. Übergewicht ist der Hauptauslöser dieser sogenannten Insulinresistenz, also dieses Nicht-Ansprechens des Insulins an den Körperzellen. Und wenn man so durch die Straßen geht, sieht man, dass natürlich Übergewicht in unseren Breitengraden eine ganz große Rolle spielt. Aber wenn man Richtung Westen über den großen Teich schaut, ist das Problem natürlich noch ein viel eklatanteres. Mhm. Und je nachdem, wie gerade das Übergewicht einer Gesellschaft ist, kann man gleich Rückschlüsse auch ziehen, wie hoch die Anzahl der zuckerkranken Menschen ist.
Mhm. Sieht man ja auch, und deshalb hört man es auch sehr, sehr stark. Und eben, wenn man gerade über den Teich drüber schaut, das ist immer wieder mal Thema natürlich. Und Übergewicht ist ja nicht nur jetzt für Diabetes, sondern für ganz viele Dinge auch ein wesentlicher Baustein, wo natürlich man auch vielleicht an was reden kann. Also es gibt viele Folgen, die wir hier auch schon aufgenommen haben, wo wir halt geredet haben über den gesunden Lebensstil und auch über das Übergewicht natürlich als einer der Kernpunkte.
Auf jeden Fall, ja.
Dann haben wir nur Typ 3 und Typ 4.
Gut, der Einfachheit halber Typ 4 vorher, okay. Das ist der Gestationsdiabetes, der sogenannte Schwangerschaftsdiabetes. Mhm. Ja, jede Zuckerkrankheit, die erstmalig in einer Schwangerschaft auftritt, heißt Gestationsdiabetes, ist durchaus häufig, muss man in der Schwangerschaft genau beobachten, in manchen Fällen auch behandeln mit Insulin. Folge des Gestationsdiabetes kann halt sein, dass man im weiteren, im späteren Leben einen Typ-2-Diabetes bekommt. Also durch den Gestationsdiabetes ist auf jeden Fall das Risiko deutlich erhöht, irgendwann einmal Typ-2-Diabetikerin zu werden. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, mit diesem Wissen auf einen entsprechenden gesunden Lebenswandel zu achten. Mhm. Leider ist dieser Prozess oft zieht sich über Jahrzehnte und man vergisst halt darauf. Naja, und der Typ-3-Diabetes, das ist eigentlich auch wieder ganz einfach beantwortet. Das ist jede Diabetesform, die nicht Typ 1, Typ 2 oder Typ 4 ist. Also es gibt auch viele Sonderformen der Zuckerkrankheit. Die häufigste Form ist der sogenannte pankreoprive Diabetes. Also ein Diabetes, der sich aus Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse ergibt. Ja, es kann einmal sein, dass eine Bauchspeicheldrüse operiert oder entfernt werden muss. Ja, man kann auch ohne Bauchspeicheldrüse ganz gut leben, aber man muss rechnen, es fehlt das Organ, das das Insulin produziert. Somit resultiert daraus eine Zuckerkrankheit. Es gibt auch sehr selten spezielle Hormonerkrankungen, die einen Diabetes entwickeln, auch medikamentös, man denkt in erster Linie an Cortisontherapien, kann ein Diabetes bedingt sein. Also das ist diese Gruppe der Sonderformen, die man dann wieder in verschiedene Kleingruppen unterteilen kann.
Kümmern wir uns mal um den Typ-2-Diabetes, wie Sie gesagt haben, das ist diese Volkskrankheit. Wie viele Menschen sind denn da betroffen? Welches Alter haben die? Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Wie verteilt sich das?
Naja, früher war es noch relativ einfach. Man konnte einfach sagen, das ist der Altersdiabetes. Aber dieser Begriff ist längst nicht mehr zulässig, weil die Altersgrenzen verschwinden sehr oft. Und wir sehen leider tatsächlich auch schon sehr viele übergewichtige Kinder und Jugendliche. Und so das Problem Altersdiabetes hat tatsächlich in der Jugendheilkunde mittlerweile auch einen Stellenwert gefunden. Wie groß tatsächlich die Zahlen sind, ist etwas schwierig, weil die Dunkelziffer doch auch groß ist, wie bei den meisten chronischen Erkrankungen, insbesondere auch Stoffwechselerkrankungen. Man kann davon ausgehen, dass in Österreich 800.000 Typ-2-Diabetiker gibt.
Verteilung Männer, Frauen?
Die Männer dürften etwas überwiegen.
Gibt es, anders gefragt, beim Typ 2 Menschen, die kein Übergewicht haben und trotzdem diesen Typ 2-Diabetes haben?
Ja, die gibt es auch. Das kann durchaus eine genetische Veranlagung bedingen. Manchmal kann es auch sein, dass die primäre Diagnose auch schon einmal falsch gestellt wurde. Es gibt auch die Form des Typ 1 Diabetes, der sich erst im späteren Erwachsenenalter tatsächlich herausstellt, wo man vielleicht in einem früheren Lebensalter festgestellt hat, ja, das ist ein Diabetes, und weil es ein Erwachsener ist, hat man gesagt, das ist eben der Typ 2 Diabetes, aber erst später stellt sich dann heraus, dass es eigentlich ein Typ 1 Diabetes ist, man spricht da vom LADA-Diabetes, den man aber dann auch wieder mit Insulin behandeln muss.
Welche Symptome, auf welche sollte ich denn schauen, welche könnte ich denn an mir entdecken, die darauf hinweisen, dass ich eine Kandidatin bin, Typ-2-Diabetes?
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, so eine postprandiale Müdigkeit, also unbedingt muss man ein Mittagsschläfchen machen, könnte vielleicht ganz banal gesehen schon ein bisschen hindeuten, dass der Zucker nach dem Essen zu hoch ansteigt, ja. Durstgefühl, dann trinkt man natürlich sehr viel. Ja, man muss oft Wasser lassen, man muss in der Nacht des Öfteren auf die Toilette gehen. Sehstörungen treten immer wieder auf, also vielleicht passt plötzlich die neue Brille nicht mehr. Gewichtsverlust könnte auch ein Symptom sein. Könnte natürlich ein Typ-2-Diabetiker sagen, ja, es gäbe nichts Schöneres als den Gewichtsverlust. Nein, das ist eigentlich ein untypisches Symptom für den klassischen Typ-2-Diabetiker. Das ist eher das Symptom des Typ-1-Diabetes oder das Symptom des Insulinmangels, weil er Insulin für den Körper ein sogenanntes anaboles Hormon ist. Also es fördert den Körperaufbau. Ja, man kann Insulin auch in der Schweinemast verwenden. Aber das ist wieder ein ganz anderes Kapitel natürlich. Aber natürlich, wenn das anabole Hormon fehlt, dann werden Körperreserven abgebaut. Insbesondere die Fettmasse wird abgebaut, allerdings auf einen Stoffwechselweg, der für den Körper sehr ungesund ist.
Wenn ich jetzt solche Symptome habe oder weil ich vielleicht ohnehin wieder mal, kleiner Hinweis übrigens, zur gesunden Untersuchung, zur Vorsorge gehen möchte, sollte, so, also für alle, die jetzt zuhören und sie denken, ah ja, gute Idee, sollte ich wieder mal machen, also gern geschehen. dann gibt es klassischerweise die Blutuntersuchung. Ist das die Diagnostik? Ist das quasi die Blutuntersuchung und man weiß schon das meiste, oder worauf müssen Sie noch schauen?
Die klassische Gesundenuntersuchung ist bezüglich des Diabetes-Screenings, sagen wir mal, eine suboptimale Maßnahme. Ja, weil bei der Gesundenuntersuchung wird ein nüchtern Blutzucker gemessen, beziehungsweise der Harnstreifen wird untersucht, da könnte man auch eine erhöhte Zuckerausscheidung wahrnehmen. Ja, aber es ist eine einmalige nüchtern Messung. Gerade beim Typ-2-Diabetes ist es in Anfangsstadien häufig zu beobachten, dass der nüchtern Blutzucker sich noch einigermaßen normal hält, aber besonders nach den Mahlzeiten steigt er besonders an. Und das wird sehr häufig nicht wahrgenommen. Also, wie gesagt, die Diagnose steht, wenn ein nüchtern Blutzucker an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über 126 liegt. Also das sagt schon, an zwei Tagen, zwei Messungen sind erforderlich. Oder wenn der nicht nüchtern Blutzucker über 200 Milligramm pro Deziliter liegt. Ja. Eine andere Variante, die sehr elegant ist, die erst seit einigen Jahren zur Diagnosestellung überhaupt zugelassen ist, ist die HbA1c-Messung. Dieser HbA1c-Wert ist für alle alle Diabetiker ein ganz, ganz wichtiger Parameter, der immer wieder kontrolliert wird. Aber auch diese Bestimmung des HbA1c-Wertes erlaubt die Diagnosestellung Diabetes, wenn der Wert über 6,5% liegt.
Also da muss man tatsächlich genauer hinschauen und eben die normale Blutuntersuchung reicht einfach nicht,
so ist es.
Um da genauer in die Tiefe zu gehen.
Problem ist natürlich auch, wenn man sich nur auf die Symptome verlässt, kommt man oft sehr, sehr spät drauf. Es ist eine chronische Erkrankung, die sich sehr langsam entwickelt und der Körper stellt sich einfach auf diese Symptome und man nimmt sie oft sehr, sehr spät wahr.
Jetzt kommen wir gleich so ein bisschen zum Worst Case, bevor wir dann zu dem gehen, wie man es in den Griff kriegen kann. Was ist denn, wenn ich nichts tue? Was passiert mit mir, mit meinem Körper, wenn ich einfach mal denke, passt eh, irgendwie alles ist irgendwie doch nur im Rahmen und ich gehe halt nicht zur Untersuchung?
Sagen wir mal so, für einen Nicht-Notfallmediziner, wie ich es bin, ist Diabetes ein sehr angenehmes Thema, weil es sehr wenig Notfälle gibt. Tatsächlich, es gibt diese Worst-Case-Szenarien. Man kann durch einen zu hohen Blutzucker ins Koma fallen. Es gibt zwei Arten des diabetischen Komas. Zu denen kommt es aber Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr selten. Also gerade früher war das Koma eigentlich die Erstmanifestation bei Kindern, wenn es zum Diabetes kam. Gott sei Dank ist das kaum mehr der Fall. Aber was ist gefährlich eigentlich an der Zuckerkrankheit? Gefährlich sind die Folgeerkrankungen. Der Blutzucker selbst tut nicht weh. Auch ein hoher Blutzucker führt zu keinem Leidensdruck bei den Patienten. Ja, aber was dann über Jahre hinweg schmerzt, das sind Folgeerkrankungen. Und ein hoher Blutzucker hat einen besonderen Schädigungsmechanismus auf die Blutgefäße. Und da kann man sehr gut unterscheiden zwischen einer Organgruppe, bei der sehr kleine Blutgefäße geschädigt werden. Das ist im Auge die Netzhaut und das sind die feinen Blutgefäße in der Niere. Also Nierenerkrankungen und Netzhauterkrankungen sind Folgeerkrankungen direkt durch den hohen Blutzucker. Es kann zur Erblindung führen. Es kann dazu führen, dass man durch den Diabetes an die Dialyse muss oder eine Nierentransplantation benötigt. Und dann haben wir noch die andere Gruppe, bei der Organe mit großen Blutgefäßen geschädigt werden. Das sind die Herzkranzgefäße, das sind die Halsschlagadern, die dicken Beinarterien. Und hier spielt der Blutzucker eine ganz große Rolle. Allerdings nicht ausschließlich, denn der Schädigungsmechanismus ist die Atherosklerose, die Gefäßverkalkung, und hier spielen mehrere Risikofaktoren mit ein. Eben der hohe Blutzucker, der hohe Blutdruck, das Cholesterin, das Rauchen, eine genetische Veranlagung natürlich auch. Und das heißt aber auch wieder, dass Betreuung des Diabetikers nicht nur bedeutet, auf den Blutzucker oder auf den HbA1c-Wert zu schauen, sondern auf sämtliche Risikofaktoren für diese Atherosklerose, die Gefäßverkalkung.
Also schleichende Dinge, die dann irgendwann zu späteren Zeitpunkten einfach daherkommen,
so ist es,
die wir versuchen zu verhindern.
Genau.
Versuchen wir es doch zu verhindern. Jetzt habe ich die Diagnose bekommen, ich habe das untersuchen lassen. Was ist jetzt zu tun?
Das hängt jetzt einmal von den Werten ab, ob tatsächlich eine medikamentöse Therapie erforderlich ist. Aber das Um und Auf, ganz egal in welchem Stadium man eine Zuckerkrankheit entdeckt, das sind die sogenannten Allgemeinmaßnahmen. Was dem klassischen Typ-2-Diabetes Diabetiker auf jeden Fall fehlt, ist Bewegung, körperliche Aktivität. Es ist schwierig, Diabetiker zu motivieren, aber auch kleine Portionen an körperlicher Aktivität wirken sich da schon sehr gut aus. Mehrmals in der Woche spazieren gehen oder schwimmen gehen. Allerdings schwimmen gehen bedeutet auch schwimmen und nicht am Beckenrand stehen.
Also Bewegung, wollen wir damit ausdrücken.
Ja, Ausdauertraining, ganz wichtig. Ja, und der zweite Aspekt dieser sogenannten Allgemeinmaßnahmen ist die Ernährung. Eine kohlenhydratreduzierte Ernährung, eine kalorienreduzierte Ernährung mit vielen Ballaststoffen, aber vor allem die Vermeidung des Zuckers.
Ganz eindeutig. Also das wären so die Dinge, die jetzt also medikamentfrei, schmerzfrei theoretisch funktionieren würden und sehr, sehr stark helfen. Wie stark oder wie gut hilft das denn? Kann man es dann sagen, man reduziert es wirklich so auf ein Maß, dass es de facto nicht beeinträchtigend ist?
Das sehen wir oft wirklich ganz beeindruckende Entwicklungen. Innerhalb weniger Monate kann ein schwer entgleister Typ-2-Diabetiker eigentlich schöne Werte erreichen. Mhm. Ja, die Diagnosestellung bedeutet meistens relativ viel Motivation, seine Lebens- und Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Leider ist es halt so, dass irgendwie der innere Schweinehund dann wieder mal gewinnt oder überwiegt und dann schleichen sich ja zunehmend Jähzünden hinein oder man findet rasch irgendwelche Auswege oder Ausreden, dass man keine körperliche Aktivität mehr macht.
Diese Schweinehunde, ja, die können sehr, sehr groß sein. Jetzt kann man dadurch sehr viel bewirken. Was kann man denn dann jetzt medikamentös zum Beispiel noch ergänzend machen?
Es gibt eine ganz große Palette an verschiedenen antidiabetischen Medikamenten. In erster Linie beim Typ-2-Diabetes ist es einmal eine Tablettentherapie. Es gibt da in den Leitlinien ein schön dargestelltes Stufenschema. Grundsätzlich beginnt man seit Jahrzehnten mit einem klassischen Medikament, das ist das Metformin. Die weitere Therapie hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich geändert. Man hat neue Medikamente in den letzten Jahren gewonnen, oder im letzten Jahrzehnt, würde ich eher sagen. Und die große Chance dieser neuen Medikamente ist die, dass man nicht nur den Diabetes behandelt, sondern auch gleich ganz positiv auf etwaige Begleiterkrankungen oder vielleicht auch Folgeschäden durch die Diabetes eingreifen kann.
Und da höre ich jetzt eben gerade, wenn es auch ums Abnehmen und so weiter geht, ist jetzt gerade, es geistert ja durch die Medien, gerade wenn man im Gesundheitsbereich irgendwie ein bisschen was nachliest, diese Abnehmspritze, Ozempic und Co. Was kann das bewirken und ist das wirklich so dieser heilbringende Gral, wo man ein bisschen so den Eindruck kriegt, na, mit dem lösen wir jetzt eh alles?
Man kann, ob man alles lösen kann, keine Ahnung, aber man kann sehr, sehr viel zumindest sehr positiv beeinflussen. Ja, also diese Medikamente, gerade das ist die sogenannte Gruppe der GLP-1-Rezeptoragonisten, wurde entwickelt als Zuckermedikament. Es bewirkt auch mit einem eigentlich ganz grandiosen Wirkmechanismus, dass tatsächlich der Blutzucker sinkt, es produziert die Bauchspeicheldrüse dadurch mehr Insulin, aber nur dann, wenn mehr Insulin benötigt wird. Die Leber produziert weniger an Zucker, aber gleichzeitig wirken sich diese Medikamente sehr gut auf das Sättigungsgefühl aus. Der Magen arbeitet langsamer, man ist rascher satt. Dadurch steigt der Blutzucker nach den Mahlzeiten nicht so stark an. Gleichzeitig wird im Gehirn ein Sattheitszentrum früher erregt und man mag gar nicht mehr so viel essen dadurch. Und die Patienten können durch diese Medikamente beträchtlich an Übergewicht abnehmen. Das ist eine ganz, ganz große Chance.
Wie viele Personen nehmen das schon? Wir haben vorher kurz geplaudert, Verfügbarkeit war bisher ja ein Riesenthema.
Verfügbarkeit war ein ganz großes Thema, weil natürlich dieser Aspekt Gewichtsreduktion in der ganzen Welt
Ist ganz für alle attraktiv.
Ist attraktiv und wird in großen Mengen angenommen und gespritzt. Und da muss man tatsächlich sagen, dass in Nordamerika der Bedarf so hoch war, dass uns dort die Bevölkerung sozusagen das Medikament weggespritzt hat. Das war tatsächlich lange Zeit bei uns nicht verfügbar oder sehr schwer verfügbar. Und traurige eher das, dass die Patienten, die es tatsächlich benötigt haben aufgrund der Zuckerkrankheit, die haben es nicht zur Verfügung gehabt. Gott sei Dank hat sich die Situation jetzt wieder sehr erfreulich gebessert und es steht allen Diabetikern zur Verfügung, die es benötigen. Einen vielleicht, das muss man schon auch anmerken, die Schwierigkeit ist eher die Erstattungssituation. Also natürlich, das sind teure Medikamente. Jetzt geben uns die Versicherungsträger sehr strenge, klare Regeln vor, wann das Medikament verordnet wird oder bewilligt wird. Und dann wird die Gruppe halt immer kleiner.
Aber wäre eine hilfreiche Geschichte, gerade wenn es eben schwere Fälle sind oder sehr viel Übergewicht da ist.
Dadurch so viel an Folgeerkrankungen eigentlich reduzieren, dass wahrscheinlich über längere Sicht und wenn man das ganz, ganz Großes betrachtet, das Gesundheitssystem sogar profitieren würde.
Also sehr, sehr spannend schon mal diese Einblicke in den Diabetes Typ 2, wo man wirklich mit einer Lebensstiländerung unglaublich viel erreichen kann. Ich glaube, das ist die Botschaft, die wir schon mitgeben können. Schwenken wir einmal trotzdem noch kurz zum Typ 1, der ja doch ganz anders tickt und anders funktioniert.
So ist es. Genau. Es ist eine völlig unterschiedliche Erkrankung.
Genau. Dass wir trotzdem nur mal kurz gesagt haben, was sind da die größten Unterschiede jetzt auch in der Behandlung, in der vielleicht auch in der Diagnose und in der Behandlung?
In der Diagnose, tatsächlich die Diagnosestellung ist die gleiche. Ja, es ist ja, das Zeichen ist der zu hohe Blutzucker. Beim Typ 1 Diabetes kann man dann noch genauer feststellen, handelt es sich um einen durch das Immunsystem ausgelösten Diabetes. Man kann im Blut sogenannte Autoantikörper nachweisen. Wenn man die sieht im Blut, dann steht die Diagnose. Auch der Typ 1 Diabetes entwickelt sich oft langsam. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsam. Aber tatsächlich die Folge ist der absolute Insulinmangel und man muss Insulin von außen zuführen. Also da gibt es praktisch keinen Weg rund um die Insulintherapie herum. Und das ist genau die gleiche Therapie, die es vor 100 Jahren, das wäre jetzt zu weit, vor 50 Jahren auch gab.
Und das ist ja auch immer dieses Bild, das wir wahrscheinlich auch vor Augen haben, ganz oft, wenn wir an Diabetes denken, das sind die, die sie dann das Blut kontrollieren regelmäßig, um zu schauen, wo stehe ich denn jetzt und was tue ich da? Erklären Sie uns nochmal kurz, was passiert, was macht man da und wie funktioniert das in der Praxis,
für jemanden, der betroffen ist? Die beste Insulintherapie, besonders beim Typ 1 Diabetes, das ist so, dass man das Insulin möglichst physiologisch zuführt. So wie die gesunde Bauchspeicheldrüse auch arbeiten würde. Und das macht es auf zwei Arten. Die Bauchspeicheldrüse produziert ständig eine mehr oder weniger gleichbleibende Menge an Basalinsulin. Die ist völlig unabhängig vom Essen. Da spritzt man meist einmal am Tag ein sogenanntes langwirksames Insulin. Und dann spritzt man noch zu den Mahlzeiten ein sogenanntes Essensinsulin. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen, aber man muss immer zu den Mahlzeiten Insulin spritzen, ein kurzwirksames Insulin, mit dem Ziel, dass mit den Mahlzeiten der Blutzucker nicht zu hoch ansteigt. Das bedeutet natürlich großen Aufwand, also man muss zumindest viermal am Tag Insulin spritzen, man muss genauso häufig, wenn nicht noch häufiger, den Blutzucker messen. Die klassische Methode ist der Fingerstich. Es ist nicht ganz angenehm. Und deshalb wird sehr gerne auch verhandelt, ob man nicht etwas weniger oder seltener Insulin den Blutzucker kontrollieren muss. Trotzdem, mittlerweile stehen uns sehr viele technische Möglichkeiten zur Verfügung, damit einfach diese Umsetzung der Insulintherapie in den Alltag möglichst angenehm eigentlich und bedarfsorientiert sein kann. Und da gibt es Insulinpumpen. Die Insulinpumpen, die sind mit einem Schlauch zur Haut verbunden oder man hat direkt sogenannte Patchpumpen, die man an die Haut setzt. Die geben das Basalinsulin von selbst ab und wenn man was isst, dann drückt man auf den Knopf und man erhält dieses Essensinsulin. Und gleichzeitig gibt es auch Glukosesensoren, die messen nicht den Blutzucker, sondern den Gewebezucker, aber im Wesentlichen passt es gut zusammen. Und so haben die Patienten natürlich die Möglichkeit, jederzeit auf ihren Zucker zu schauen, jederzeit zu reagieren. Man kann auch im Nachhinein verfolgen, wie der Blutzucker verlaufen ist. Es gibt Warnmöglichkeiten, wenn der Blutzucker zu niedrig oder zu hoch wird. Also da hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel getan. Auch es gibt sogenannte Closed-Loop-Systeme mit Insulinpumpen. Also man kombiniert den Sensor mit der Insulinpumpe und die Pumpe reagiert mehr oder weniger automatisch auf Veränderungen des Blutzuckers.
Eben um dieses Leben und dieses ständige Messen einfach ein bisschen angenehmer zu machen.
Angenehmer, man erreicht auch eine viel physiologische Insulinzufuhr. Man muss immer anmerken, trotz allem, der Faktor Mensch, Faktor Patient spielt schon auch eine ganz große Rolle. Und es ist schon ein ganz wichtiger Punkt, bevor man mit so einer hochtechnischen Hilfsmittel beginnt, müssen die Patienten tatsächlich das ganz einfache Handwerk des Insulinspritzens, der Insulintherapie lernen. So wie man das vor 20 Jahren auch gelernt hat.
Damit man auch, wenn es einmal nicht klappt oder was anders ist, dass man eben weiß,
erstens,
was man zu tun hat.
Erstens, man muss sich helfen können und auch, es ist auch ganz wichtig, dass die Patienten ein Verständnis haben für ihre Insulintherapie.
Auch ein Gespür vielleicht auch kriegen, je nach Essen vielleicht sogar oder
so ist es,
drauf, wie man auch darauf reagieren kann. Ne? Vielen lieben Dank für diese Einblicke, sehr, sehr spannend. Vielleicht noch zum Abschluss, weil Typ 1 mal gesagt haben, Lebensstil ändernde Maßnahmen, bringt das was?
Natürlich, auch eine kohlenhydratreduzierte Kost, eine zuckerarme Kost ist wichtig. Man tut sich auch mit Insulintherapie natürlich viel leichter. Aber natürlich diese Kalorienreduktion, die für den Typ-2-Diabetiker sind, die sind für den Typ-1-Diabetiker eigentlich nicht empfohlen. Der ist von Haus aus eigentlich schlank oder hat sogar Gewicht abgenommen.
Vielen Dank für dieses informative Gespräch, damit wir vielleicht hoffentlich auch mal ein bisschen aufgeklärt haben, auch worauf man schauen kann, was die Unterschiede sind und was vor allem eben auch, was man tun kann, gerade wenn man Typ-2-Diabetiker ist, wo man halt ganz viel selbst in der Hand hat, ehrlicherweise.
So ist es, ja.
Da muss ich ja dann eine Nase nehmen. Ja, das klingt manchmal einfacher, als es dann tatsächlich ist. Eine Frage an Sie persönlich noch zum Abschluss. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Momentan eine Einschränkung des Mittagessens.
Also auch, zusammen bleiben wir beim Gewicht sozusagen.
Ja, nachdem die Urlaubssaison ist vorbei und wenn man aus dem Urlaub zurückkehrt und dann so eine nicht akzeptable Gewichtsgrenze überschritten hat, dann muss man doch was machen.
Ja, auch eben fürs Glücklichsein, nämlich für das persönliche Wohlbefinden, oder?
So ist es.
Nicht nur für die Gesundheit, das haben wir jetzt eh geklärt,
das
ist immer gut. Aber eben, man spürt es, man fühlt sich dann auch gleich mal ein Stückchen leichter in allen Bereichen.
Ja. Oft. Aber man spürt es immer erst dann, wenn man es tatsächlich getan hat und selbst erlebt hat.
Wie schaffen Sie es, dass Sie dranbleiben, dass Sie Ihren Schweinehund irgendwie besiegen?
Ich kann es Ihnen nicht sagen, reden wir beim nächsten Mal weiter.
Schade, jetzt hätte ich mir nur einen Tipp erwartet für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dranbleiben, einfach das Ziel sehen vielleicht, ja, dass man einfach sich das vornimmt. Ist ein guter Start auf jeden Fall.
Ja.
Vielen lieben Dank. Danke auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es war wieder was dabei. Wir haben wieder alle was dazugelernt, mit Sicherheit. An dieser Stelle empfehle ich immer, die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Vorzugsweise natürlich auch mittwochs mit unserem Gesundheitsteil, wo immer ganz viel drinnen steckt rund um das Thema Gesundheit. Es gibt schon wirklich, wirklich viele Podcast-Folgen, die wir hier aufgenommen haben zu unterschiedlichsten Themen. Also auch gerne anhören, nachhören oder wiederhören. Auch das ist immer wieder mal interessant. Zu finden auf nachrichten.at/podcasts und in diesem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch Danke.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.